ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 26. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf. Natürlich beschäftigt uns in dieser Folge die jüngste Eskalation der russischen Angriffe in der Ukraine und die Verwirrung um einerseits neue Luftschläge der USA im Iran und gleichzeitig vermeldete vermeintliche Fortschritte bei Verhandlungen zwischen Teheran und Washington. Und im Schwerpunkt wollen wir außerdem beleuchten, was die Politik trotz oder gerade wegen der vielen Kriege und Konflikte gern beschwört: die regelbasierte internationale Ordnung. Was heißt das eigentlich? Zunächst schauen wir aber auf die Ukraine, wo die Pfingsttage, Stefan, alles andere als friedlich waren.
Ja, der Mai neigt sich dem Ende zu und während es an der Front in der Ukraine in den vergangenen Wochen so gut wie keine nennenswerte Bewegung mehr gab, verstärkt Russlands Machthaber Wladimir Putin, was Ukrainerinnen und Ukrainer als Terror aus der Luft beschreiben. Das überfallene Land erlebt in diesen Tagen einige der massivsten Luftangriffe dieses Krieges. Mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und mit ballistischen Raketen sucht Russland gezielt, die Zivilbevölkerung zu zermürben. Und am Pfingstwochenende, da hat es die ukrainische Hauptstadt Kiew besonders hart getroffen. Präsident Volodymyr Zelensky sprach am Montag von mindestens 2 Toten und 87 Verletzten. Laut Stadtverwaltung wurden auch historische Gebäude und Gedenkstätten angegriffen. Ob wirklich gezielt, wie von ukrainischer Seite behauptet, lässt sich nicht unabhängig prüfen. Was wir dagegen ganz genau wissen: das im Stadtzentrum liegende ARD-Studio, das wurde bei dem nächtlichen Großangriff stark beschädigt. Glücklicherweise war zu der Zeit niemand bei der Arbeit. Unser Kollege Florian Kellermann ist uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Wie geht es euch und von wo berichtest du jetzt?
Ich berichte von zu Hause aus. Wir vom Radio sind ja relativ autark. Wir haben die ganze Ausrüstung, die wir brauchen, auch bei uns. Wir haben auch die wichtige Ausrüstung nicht zurückgelassen. Da ist nichts zerstört worden. Deswegen ja, sind wir relativ autark. Klar, für das Team ist es nicht so gut, dass wir uns nicht sehen, aber technisch sind wir weiter sendefähig.
Nun seid ihr nächtlichen Luftalarm gewöhnt und Kai und mich hat bei unserem Besuch in Kiew vor ein paar Monaten sehr beeindruckt, wie routiniert ihr damit umgeht. Aber was war in dieser Nacht zum Sonntag jetzt ganz anders? Beschreib mal.
Die Warnungen waren zunächst mal doch deutlicher als sonst. Zum Beispiel hat ja auch die US-Botschaft gewarnt und Zelensky hat gesagt, Russland werde wohl diese Arechnik-Rakete einsetzen. Und das hat schon dazu geführt, dass viele, die sonst eher zurückhaltend sind oder ja unbesorgter sind und zu Hause bleiben, gesagt haben, nee, also diese Nacht verbringe ich doch lieber in einem sicheren Raum, in einem Schutzraum. Das haben mir zumindest Leute gesagt. Und die Nacht war dann schon auch noch mal heftiger als normal. Also normal natürlich in Anführungszeichen, das ist alles nicht normal, aber sie war heftiger als sonst. Das heißt, die Einschläge waren häufiger, sie waren länger und sie waren für mich, ich wohne ja auch im Zentrum, auch näher als sonst. Das heißt, Russland hat ganz offensichtlich auch gezielt Ziele im Zentrum von Kiew angegriffen. Und das zählt ja auch mit zu den Drohungen, die Putin jetzt ausgesprochen hat, dass er, wie er es sagt, Entscheidungszentren, also in Zentren, wo Entscheidungen getroffen werden, auch mit angreifen will, was auch immer das heißen soll. Aber er meint damit sicher das Zentrum auch von Kiew, wo eben natürlich der Präsident seinen Sitz hat und auch wichtige Leute wohnen.
Und wo ihr eben auch in der Nähe wohnt, du hast es gesagt, die Stadt ist ja euer Zuhause, deins und das eurer Mitarbeiter. Ist dann in solchen Nächten jeder mit seiner Angst allein oder telefoniert ihr dann bei besonders heftigem Beschuss und fragt, wie es den anderen geht?
Das machen wir normalerweise dann erst, wenn der Beschuss vorbei ist. Also am Morgen dann fragen wir in die Runde und alle fragen in die Runde, wie war die Nacht bei euch, wie ist es gelaufen? Sicher, wenn jemandem tatsächlich etwas passieren würde und man irgendwie helfen könnte, dann denke ich schon, dass da ein Notruf käme. Und der würde ja auch auf jeden Fall wahrgenommen, denn wir haben unsere gemeinsamen Gruppen im Internet. Und solange das Internet funktioniert, kommen solche Dinge bei uns an. Die Menschen sind ja insofern nicht allein, als sie mit jemandem zusammenwohnen. Das ist das eine. Das andere ist, sich aber auch ja ständig informieren über die ganzen Kanäle, die es gibt. Jeder hat die abonniert, auch auf Telegram und auf anderen sozialen Medien. und sieht und kann sehr gut verfolgen, was gerade passiert. Da wird ja jede einzelne Rakete, die abgeschossen wird und die im Luftraum der Ukraine wahrgenommen wird, beschrieben und auch das mögliche oder wahrscheinliche Ziel mit angegeben.
Das sind die Luftwarn-Apps, mit denen ihr euch informiert und die für das Überleben entscheidend sind im ganzen Land. Beschreib doch nochmal, was mit dem Studio passiert ist. Das Studiogebäude selbst wurde nicht direkt getroffen und trotzdem gibt es starke Beschädigungen, wie man in der Tagesschau sehen konnte. Was ist passiert?
Wie ich das einschätze, ist irgendwas über dem Haus passiert, in dem sich das Studio befindet. Da muss es eine Explosion gegeben haben oder etwas hat eingeschlagen, was eine sehr starke Druckwelle erzeugt hat. Und diese Druckwelle hat sich dann verbreitet von oben durch den Hof, der an das Haus angrenzt und auch wohl durch Luftschächte, kann ich mir vorstellen. Jedenfalls hat sie dazu geführt, diese Druckwelle, dass die Fenster zerborsten sind und dass dann auch im Studio selber Stellwände umgefallen sind, nicht tragende Wände eingestürzt sind und in verschiedenen Räumen verschiedene Verwüstungen dadurch entstanden sind. Technisches Gerät ist beschädigt worden, überall liegen Splitter herum und es sieht ziemlich eben verwüstet aus. Man kann von dort im Moment nicht arbeiten und ein Problem ist natürlich auch, zumindest war das mein Stand gestern Abend, dass man noch nicht genau weiß, was mit dem Haus passiert ist, ob nicht das Haus auch irgendwie beschädigt worden ist, die tragenden Wände, die Statik, das eine, das andere, was noch ausstehen könnte. Vom Nachbarhaus hängt irgendwie so eine Betonwand so ein bisschen schief jetzt, oder so eine Betonplatte, von der, wenn man sie von unten anschaut, irgendwie Angst hat, dass sie noch runterfallen könnte und dann einen weiteren Schaden verursachen könnte. Also deswegen kann man von dort aus im Moment nicht arbeiten.
Jetzt reist ihr ja, Florian, regelmäßig in gefährliche Gegenden dichter an der Front. Davor gibt es dann immer eine sorgfältige Risikoanalyse. Sicherheitsexperten werden konsultiert. Ihr seid gut vorbereitet. Jetzt hat es euer Studio getroffen, euren Arbeitsplatz, wo ihr jeden Tag hingeht, wo die Mitarbeiter jeden Tag hingehen. Nehmt ihr das persönlich?
Man nimmt es zwangsweise so ein bisschen persönlich, ja. Weil es eben dann nochmal das Leben stärker betrifft. Man hat da gesessen, Tag ein, Tag aus und dieser Platz ist jetzt so zerstört, ist angegriffen worden und man stellt sich ja auch vor, wenn da jemand gesessen hätte zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, die oder derjenige wäre mindestens schwer verletzt worden, wenn nicht noch schlimmer. Das heißt, diese Gedanken sind da, wie die sich jetzt dann konkret auswirken. Ich meine, wir arbeiten natürlich sofort weiter, müssen ja dann auch berichten darüber. Man drängt es so ein bisschen in den Hintergrund. Das wird sich irgendwie dann noch so ein bisschen zeigen, ne? Ob sich das dauerhaft irgendwie ablagert im emotionalen Apparat.
Und wie ist das bei dir selber jetzt jenseits der professionellen Reflexe, die du beschrieben hast? Verändert es dein Sicherheitsgefühl?
Möglicherweise. Also ich kann es nicht sagen. Ich glaube eher, dass sich's wieder einrenkt und man dann doch irgendwie das dann auch rationalisiert, weil man sagt, naja, ich meine, wir sind immer noch im Zentrum von Kiew, das ist immer noch am besten geschützt. Es sind schon Häuser hier wirklich getroffen worden von Raketen, wo viele Menschen dann gestorben sind. Das ist jetzt so nicht passiert. Es war von der Zahl der Raketen her, von der Zahl der beschädigten Häuser her der größte Angriff, aber es war von der Zahl der Todesopfer Gott sei Dank nicht der schlimmste Angriff. Und irgendwie ordnet man das ja dann doch wieder ein und geht sicherlich noch mal anders ran, das denke ich schon, an Warnungen, die in der Zukunft kommen werden.
Der Kreml, der behauptet ja häufig, nur militärische Ziele anzugreifen. Was wurde denn getroffen bei dem Großangriff in der Nacht zu Sonntag in Kiew? Gib uns mal einen Überblick.
Es waren die Dinge, die ich gesehen habe, fast nur Ziele, die keine militärische Bedeutung haben. Am stärksten getroffen worden ist ja dieses Einkaufszentrum bei der Metrostation Lukjaniwska. Das ist komplett ausgebrannt. Daneben ein großer Markt, wo ja Obst, Gemüse, aber auch anderes verkauft wurde, der auch komplett zerstört ist. Es ist wohl auch ein Treibstoffdepot getroffen worden in der Nähe von Kiew. Aber ich habe nichts bisher erfahren von wirklich wichtigen Unternehmen zum Beispiel, die Russland ja angeblich angegriffen hat, dass sie getroffen worden wären. Was ich aber trotzdem nicht ausschließen kann, denn das sind natürlich Dinge, die nicht verkündet werden, die man nur auf andere Weise erfährt. Und auch die Leute, die es wissen, überlegen sich dreimal, ob sie es dann der Öffentlichkeit sagen, weil man dadurch ja Russland dann eben die Rückmeldung gibt, dieser und jener Erfolg ist erzielt worden. Aber es gab hier also schon Beschuss, bei dem man wirklich nicht einordnen kann, wie der jemals irgendwie militärisch relevant sein sollte, zum Beispiel dieser Markt. Da ist zwar in der Nähe ein Fabrikgebäude, aber dieses Fabrikgebäude, wo früher auch Waffen produziert wurden, wurde schon x-mal getroffen in den vergangenen 4 Jahren. Das heißt, es ist schon zerstört, da wird nichts mehr produziert und das nochmal zu beschießen, ist wirklich einfach Unsinn.
Was erstmals getroffen worden ist, wenn ich die Meldung richtig verstanden habe, sind historische Gebäude, Gedenkstätten, Museen. Was hat es damit auf sich?
Das ist nicht das erste Mal. Das ist schon öfter passiert. Es ist außerhalb von Kiew sogar ganz, ganz massiv passiert. Da ist ein Haus eines wichtigen ukrainischen Philosophen komplett zerstört worden. Auch das Museum, das sich darin befunden hat. Ich denke, insgesamt kann man sagen, dass dieser Angriff auch, ich glaube, ich habe es schon gesagt, dem Stadtzentrum gegolten hat. Das heißt, diese Drohung, die sich auch direkt eben richtet an Zelensky und andere wichtige Leute, die sollte dadurch offenbar auch unterfüttert werden. Und im Stadtzentrum sind eben die historischen Gebäude. Das heißt, wenn hier die Luftabwehr etwas abschießt und die Trümmer fallen herunter, dann werden zwangsweise, aber mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch historische Gebäude beschädigt. Dass sie direkt ins Ziel genommen worden wären, das, also jetzt hier in Kiew, an anderer Stelle kann man das schon nachweisen, aber hier in Kiew würde ich das jetzt so erstmal nicht sehen. Das wäre natürlich sozusagen ja eine kulturelle Atombombe. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein unglücklicher Ausdruck, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Sophienkathedrale angreifen würde, die zum UNESCO-Kulturerbe gehört, die also aus dem Mittelalter stammt, ein ganz wichtiges Gebäude. Ja, das mag man sich gar nicht ausmalen.
Das wäre dann zweifellos ein Kriegsverbrechen und das wäre dann sozusagen auch eine gezielte Attacke auf die ukrainische Identität. Und das lässt sich jetzt nicht belegen, dass es das so war. Du schilderst es so, als sei das sozusagen eine unweigerliche Folge von einem Bombardieren des Zentrums, dass dann auch historische Gebäude getroffen werden. Falls Putin die Zivilbevölkerung der Ukraine zermürben und das Land so in die Kapitulation bomben will, falls das dahinter steckt, zeigt das Wirkung und könnte das gelingen?
Das glaube ich nicht, dass das gelingen kann. Diese Taktik dauert jetzt auch schon 4 Jahre. Das macht Russland mehr oder weniger vom ersten Tag dieses Angriffs an. Am Anfang war es nicht Kiew, das irgendwie so getroffen wurde. Da war es zum Beispiel Kharkiv, wo die Beschädigungen ja auch dort unglaublich gleich waren in der ersten Woche. Und es hat den erwünschten Erfolg nicht gehabt. Also sicher, das ist sicher eines der Ziele dieser Angriffe, hier den Terror zu verbreiten. Aber ich meine, einerseits haben sich die Menschen besser eingestellt. Viele sind in die Schutzbunker gegangen, Schutzräume gegangen, das habe ich schon gesagt. Deswegen war Gott sei Dank auch die Zahl der Todesopfer nicht so groß. Andererseits haben sich die Menschen halt auch ein bisschen daran gewöhnt und sagen, ja, das zeigt ja eher, dass wir uns weiter verteidigen müssen, wenn Russland so ein Staat ist, der eben die Zivilbevölkerung mit in den Fokus nimmt. Und wenn man jetzt die Drohungen von Putin sich ansieht, wo er auch Diplomaten dazu auffordert, die Ukraine zu verlassen und Kiew zu verlassen, dann ist das ja eine Drohung gegen zivile Ziele. Also das ist schon etwas, ja, was Terror verbreiten soll und was auf den Ausgang des Kriegs, der ja vor allem an der Front entschieden wird, so wie es ich sehe, keine Auswirkungen hat. Auch die Behauptung, dass man eben Rüstungsbetriebe angreift. Natürlich hat Russland auch immer wieder Rüstungsbetriebe angegriffen und hat zum Beispiel es 2024 geschafft, die Produktion von ukrainischen Marschflugkörpern stark zu verzögern, auch von ukrainischen Langstreckendrohnen. Aber das ist eben auch nicht mehr so leicht, weil die Ukraine mittlerweile diese Produktion stark dezentralisiert hat und 2025 dann eben es geschafft hat, diese Drohnen in großer Zahl zu produzieren, wie man jetzt an den Angriffen auf Russland sieht.
Und die jüngsten Drohungen, Diplomaten sollen Kiew verlassen, das ist ja quasi die Ankündigung von neuem Beschuss. Hast du Menschen gesprochen, die das beeindruckt hat oder erlebst du eher so eine Art jetzt erst recht Reaktion, also eher so eine trotzige Reaktion der Bevölkerung?
Also ich habe eher die Reaktion wahrgenommen, ja, das ist jetzt auch nichts wirklich Neues, sondern wir haben diese Angriffe regelmäßig, sind regelmäßig schlimm Und so wird es jetzt eben weitergehen, bis der Krieg vorbei ist. Und wann der Krieg vorbei ist, wissen wir leider nicht. Natürlich sind die Schmerzen groß und ist die Belastung enorm. Aber wir müssen das jetzt eben aushalten. Wir haben gar keine andere Wahl, als das eben zu ertragen. Ich meine, die Kommunikation, die jetzt von Putin kommt, die ist ja auch wirklich sehr merkwürdig. Er wiederholt ja im Grunde den Topos, den er am Anfang des Krieges, als sich die ersten Misserfolge der russischen Armee gezeigt haben, ins Spiel gebracht hat, so nach dem Motto, wir haben noch gar nicht wirklich angefangen mit diesem Krieg. Also wir können noch ganz anders. Das behauptet er jetzt wieder. Aber das ist ja eigentlich eine absurde Behauptung. Ich meine, dass Russland etwas nicht getan hätte, wenn man mal vom Einsatz einer Atombombe absieht, was es hätte tun können, um den Krieg zu gewinnen und jetzt erst das irgendwie aus dem Arsenal auspacken könnte oder würde.
Wer soll das glauben?
Das ist eine absurde Vorstellung, wenn man sich ansieht, welche Verluste Russland erlitten hat. Das hat Russland sicherlich nicht freiwillig getan.
Danke, Florian, dass du uns all das schilderst. Wie immer professionell, aber eben auch persönlich. Vielen Dank besonders dafür. Passt gut auf euch auf und bis bald.
Bis bald. Alles Gute.
Der nächtliche Großangriff auf die Hauptstadt und ihr historisches Zentrum, der wurde in Kiew als besonders barbarischer Akt empfunden und international verurteilt. Für zusätzliche Empörung im Westen sorgte der erneute Einsatz der russischen Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik, die sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen kann. Die Rakete schlug nach ukrainischen Angaben in der Großstadt Bila Zerkwa ein, das liegt etwa 80 Kilometer südwestlich von Kiew. Das Moskauer Verteidigungsministerium hat den Einsatz der Oreschnik offiziell bestätigt. Was wissen wir darüber, Kai?
Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass die von Putin ja als Wunderwaffe gepriesene Oreschnik in der Ukraine einschlug. Nach Dnipro Ende 2024, dann Lviv Anfang dieses Jahres, traf es nun die Region Kiew, wenn auch nicht das Zentrum der Hauptstadt, hast du ja gerade schon so geschildert, Stefan. Aber wir müssen jenseits der tödlichen Wirkung dieser Waffen und ohne da irgendetwas klein zu reden, denke ich, die Rakete ein wenig entzaubern. Nochmal zur Einordnung. Es handelt sich um eine ballistische Rakete, basierend auf der russischen Interkontinentalrakete RS-26. Und diese Oreschnik kann laut Putin mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit fliegen und ist für feindliches Radar Russland zufolge jedenfalls nicht abfangbar. Doch daran gibt es Zweifel, denn wenn sich die Gefechtsköpfe von der Trägerrakete trennen, dann melden Fachleute Bedenken an, dass diese dann auch in derselben Geschwindigkeit manövrierbar sind. Kurz, es ist eben nicht so ganz klar, ob nicht westliche Raketenabwehrsysteme, ob Patriot, ob Arrow 3 zum Beispiel, eben doch die Oreschnik unschädlich machen könnten. Und was auch auffällig ist, russische Militärblogger machen sich zum Teil sogar ein wenig lustig darüber, trotz der zivilen Opfer, wie wenig Zerstörungswirkung die Rakete bislang erzielt hat. Es war wohl so, dass bei den ersten beiden Einsätzen diese ohne Sprengköpfe flog. Und das wird nun auch bei Oreschnik 3 vermutet, dass also die Zerstörung von der schieren Wucht des Aufpralls herrührte. Es spricht also einiges dafür, dass Russland die Ukraine, was natürlich absolut zynisch ist, als Testgelände für ihre Mittelstreckenrakete missbraucht.
Mhm. Danke für die Einordnung. Trotzdem eine Hyperschallrakete mit großer Reichweite, die sich angeblich nur schwer abfangen lässt. Das klingt nach Eskalation. Wie gefährlich ist die Oreschnik aus deiner Sicht für Europa und für die NATO?
Also natürlich soll die Oreschnik auch in Europa und bei der NATO Angst und Schrecken verbreiten. Und ich denke, man sollte sie auch ernst nehmen bei der NATO, schon aufgrund ihrer Geschwindigkeit und weil sie ja potenziell, das hast du schon gesagt, mit einem Nuklearsprengkopf bestückbar wäre. Sie ist offenbar in Belarus stationiert, also wirklich unmittelbar an den NATO-Grenzen, was die Vorwarnzeit für einen möglichen Start extrem verkürzt. Und wir wissen ja, welch großes Loch noch im wahrsten Sinne des Wortes bei der Flugabwehr klafft bei den Europäern. Daran wird jetzt gearbeitet, mit Arrow 3 zum Beispiel, auch mit der Drohnenabwehr. Aber ich erinnere nochmal an einen kürzlichen Bericht der Financial Times, dem zufolge nur 5% des europäischen Luftraums derzeit geschützt werden. Und umso wichtiger wäre als Abschreckung die Stationierung von Tomahawks und Hyperschallwaffen in Deutschland gewesen von Seiten der USA, was ja offenbar nun nicht kommen soll. Gleichzeitig gab es ja schon bei der russischen Kinschal-Rakete Zweifel, ob sie wirklich unabfangbar ist. Und die gibt es bei Oreschnik jetzt auch. Offenbar befindet sich Russland noch ein wenig in der Testphase. Die Rakete ist extrem teuer, das Bestücken mit Gefechtsköpfen ist noch viel teurer. Also wäre es ratsam, glaube ich, an der Stelle Europas sich auch nicht einschüchtern zu lassen, sich gleichzeitig aber dagegen zu wappnen. Was jetzt die Ukraine ganz unmittelbar betrifft, so ist ja unübersehbar, wie verzweifelt der ukrainische Präsident Zelensky versucht, die USA wieder aus ihrem, ich nenne es mal, anästhetisierten Zustand zu holen. Und alles, was Außenminister Rubio zu sagen hatte zu diesem Einschlag, war, der Angriff zeige, wie sehr Frieden nötig sei zwischen Russland und der Ukraine. Wenn du mich fragst, dann müsste Präsident Donald Trump nur einmal laut Wu sagen in Richtung Moskau und erklären, wenn das nochmal passiert, dann liefern wir der Ukraine wirklich Tomahawks oder andere Dinge. Vermutlich wäre der Spuk dann schnell vorbei, aber das tut Trump nicht. Er hat unlängst ja sogar Sanktionserleichterungen für Russland verlängert, um den Ölpreis zu senken, angeblich. Insofern bleibt nur die Klage Selenskys und das Erinnern an die US-Verantwortung.
Was die Flugabwehr angeht, sprechen wir mit all unseren Partnern. Leider gibt es seit langem keinen Fortschritt mit den USA, was die Produktion antiballistischer Waffen angeht. Wir versuchen, diese in Europa zu beschleunigen und unsere eigenen Abwehrraketen in ausreichender Zahl herzustellen.
Selenskys Problem: Aufgrund des US-Krieges im Iran sind die USA nicht nur mental anderweitig gebunden. Auf neue Friedensgespräche Russland-Ukraine werden wir wohl noch etwas warten müssen. Es sind aber eben auch die Lager der USA ausgedünnt, was dringend in der Ukraine benötigte Waffen betrifft. Stellt sich natürlich die Frage dann, Stefan, müssen nicht die Europäer mehr tun?
Die sind im Moment noch beschäftigt mit dem Empörtsein. Auf der Plattform X konnte man am Sonntag die Reaktionen aus Europa nachlesen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schrieb, Russland sei auf dem Schlachtfeld in eine Sackgasse geraten, also terrorisiert es die Ukraine. Und auch Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich entsetzt über den Oreschnik-Einsatz und schrieb, Deutschland steht weiter fest an der Seite der Ukraine. Ob das die starke Antwort an den Aggressor ist, die sich die ukrainische Regierung von der internationalen Gemeinschaft gewünscht hat, ich habe da meine Zweifel. Und wohl kaum, sagte am Sonntag auch, also direkt nach dem Großangriff auf Kiew, einer bei Tagesschau 24, der auch bei uns regelmäßig zu Gast ist, Kai, nämlich der Gründer des Instituts für Risikoanalyse und internationale Sicherheit, Nico Lange.
Es muss Konsequenzen haben, wenn solche Kriegsverbrechen verübt werden wie letzte Nacht. Das Gerede über europäische Werte oder der Spruch, wir stehen an der Seite der Ukraine, diese Dinge sind doch nichts wert, wenn nach so einem Verbrechen, nach 35 ballistischen Raketen auf eine schlafende Großstadt in Europa, nur solche Sprüche kommen ohne Konsequenzen. Man kann noch vieles tun. Man kann zum Beispiel auch die Schengen-Visa für alle Russen stornieren. Man kann der Ukraine Taurus liefern. Auf jeden Fall muss es Folgen haben, wenn Putin so etwas tut. Weil wenn es keine Folgen hat, fühlt er sich ermutigt, das weiterhin zu machen. Putin möchte uns einschüchtern, möchte uns davon abhalten, der Ukraine zu helfen. Auch deswegen, weil er gerade in einer schwierigen Situation ist, an der Front und auch mit den Schlägen der Ukraine nach Russland hinein. Das sollte man zum Anlass nehmen, genau bei diesen Dingen der Ukraine noch mehr zu helfen. Offensichtlich hat man da einen wunden Punkt bei Putin getroffen.
Einen wunden Punkt bei Putin getroffen, sagt Nico Lange. Kai hat da vielleicht recht und wir erleben in Wahrheit gerade einen schwachen Wladimir Putin, also einen, der verzweifelt versucht, Kiew in die Knie zu bomben und jetzt sogar alle Diplomaten auffordert, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen, weil weitere systematische Angriffe bevorstehen?
Also aus meiner Sicht ist völlig unzweifelhaft, was Russland mit dem Einsatz auch dieser Rakete und mit den jetzt neuen Drohungen bezwecken will, nämlich die eigene Stärke und angebliche Unbesiegbarkeit zur Schau zu stellen. Gerade in Zeiten, da hat, glaube ich, Nico Lange auch recht, in denen an den Frontlinien, ich war jetzt fast versucht zu sagen, sich das Blatt zu wenden scheint zugunsten der Ukraine, aber das scheint mir noch nicht endgültig entschieden. Jedenfalls drehen sich in diesem Frühjahr sämtliche Vorzeichen ein wenig gegen Russland. Die Ukraine schafft es, die sogenannte Todeszone an der Front immer mehr in die Breite zu ziehen, was das Vorrücken Russlands verlangsamt. Sie schafft es auch mit Angriffen weit hinter der Front, Versorgungsrouten zu treffen. Öldepots und so weiter trifft sie ja sowieso seit geraumer Zeit. Und sie schafft es, die Zahl der Verluste auf russischer Seite weiter hochzuhalten. Von über 1000 Toten und Verletzten pro Tag sprechen weiterhin Beobachter. Und das führt dazu, dass die Nachrekrutierung dem hinterherhinkt. Und letztlich bekommt durch das Eindringen von Drohnen und ukrainischen Raketen tief nach Russland hinein auch die Bevölkerung dort den Krieg natürlich zu spüren. Da will Putin vor allem eins nicht schwach erscheinen, denn sein Narrativ, seine Erzählung lautet ja seit Jahren: Ich bin euer starker Mann und beschütze euch und Russland vor der bösen NATO und vor dem bösen Westen. Ja, der gleichzeitig ja irgendwie auch als verweichlicht dargestellt wird und eben als bösartig in einem, wo man durchaus die Frage stellen darf, wie das eigentlich zusammenpasst. Aber um das abzubinden, Russland versucht Stärke zu zeigen, nach innen wie nach außen. Und vor allem, wenn ich über außen rede, dann auch denke ich in Richtung Trump. Denn wenn Donald Trump, der US-Präsident, jemanden als schwächer wahrnimmt, so wie er das bislang stets mit Zelensky und den Europäern getan hat, dann geraten die bei ihm ins Visier. Mit als stark oder gleichwertig wahrgenommenen legt sich der US-Präsident bekanntlich nicht so gerne an.
Und manchmal verschätzt er sich auch in seiner Wahrnehmung von Gegnern. Damit leite ich über zu Nahost, wo es über das Pfingstwochenende Hoffnung gab, dass sich die USA und der Iran am Verhandlungstisch einigen könnten. Aber noch sind wir nicht so weit, Kai, oder?
Nee, noch nicht. Und wir reden ja hier überhaupt erstmal nur in Anführungsstrichen über eine Absichtserklärung, ein Memorandum of Understanding, also ein Papier, das die Grundlage für weitere dann intensivierte Verhandlungen bilden würde, für die dann 60 Tage offenbar vorgesehen wären. Aber immerhin, wenn das zustande käme, dann wäre schon mal viel gewonnen. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Stand heute, ich erspare dir, mir und allen, die uns jetzt zuhören, ein bisschen das Hin und Her der vergangenen Tage. Es schien mal kurz so, als seien beide Seiten nur noch Millimeter von diesem Rahmenabkommen entfernt. Dann wieder schienen beide Seiten weiter auseinander, als die Straße von Hormuz breit ist. Dienstag früh erklärte das US-Regionalkommando CENTCOM, es habe im Süden des Iran Raketenstellungen angegriffen, sowie im Bereich der Straße von Hormuz iranische Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten. Das alles passiert trotz der offiziell geltenden Waffenruhe. Die USA sagen, das sei zur Selbstverteidigung nötig gewesen. Es ist, dies nur zur Einordnung, jetzt nicht das erste Mal, dass es bewaffnete Auseinandersetzungen trotz dieser Feuerpause gibt. Der Iran hatte seinerseits in der Meerenge vor einigen Tagen ja US-Schiffe zum Beispiel attackiert. Also überbewerten sollten wir das nicht. Es ist aber ein Anhaltspunkt dafür, dass wir uns jetzt nicht unumkehrbar in Richtung Konfliktlösung und Frieden bewegen. Jedenfalls legte der Ölpreis nach diesen US-Angriffen auch erstmal wieder zu.
Denn es scheint ja Medienberichten zufolge weiter strittige Punkte zu geben. Anders lässt sich auch kaum erklären, dass US-Außenminister Marco Rubio zu Geduld mahnt und erklärt, es könne noch ein paar Tage dauern.
Ja, auch da würde ich dazu raten, dass wir uns jetzt nicht im Gestrüpp der immer neuen Erfolgsmeldungen und Ankündigungen beider Seiten verirren, sondern einfach mal abwarten, was wir am Ende schwarz auf weiß zu lesen bekommen. Der US-Präsident hatte ja kurz nach Kriegsbeginn und eigentlich auch schon kurz vor Kriegsbeginn kundgetan, der Iran habe eigentlich kein Atomprogramm mehr. Zwischendurch hieß es dann, die Anreicherung werde laut Übereinkunft bis zum Jahr X auf Eis gelegt, was sehr stark an das von Trump seinerzeit gekündigte Abkommen von 2015, also das sogenannte JCPOA, erinnerte. Und die 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran, die ja nach wie vor im Iran lagern, als Staub bezeichnet von Trump, gibt es ja auch noch. Der Iran selbst teilte zwischenzeitlich mit, Atom sei gar nicht Teil dieses Rahmenabkommens. Das werde alles erst noch verhandelt. Also, um der Verwirrung entgegenzuwirken, konzentrieren wir uns auf die strittigen Punkte. Als da sind natürlich die Straße von Hormuz, dass sie wieder geöffnet wird, ist für die USA nicht verhandelbar. Die Frage ist, wer behält danach eigentlich die Kontrolle? Das Atomprogramm dürfte ein Hauptstreitpunkt bleiben, weil Trump diesen Krieg auch damit begründet hatte und das beständig weiter tut. Der Iran dürfe nicht in den Besitz der Bombe gelangen. Wenn man am Ende aber dieses JCPOA, also das Abkommen von 2015 und den Trump-Deal nebeneinander legt und feststellt, da sind die Unterschiede gar nicht so groß, wird Trump das zwar mit bombastischer Rhetorik zu überdecken versuchen, bekommt aber, denke ich, auch zu Hause und zum Teil wahrscheinlich auch aus seiner eigenen Partei ein Problem. Und dann sind da die iranischen Forderungen nach Sanktionserleichterungen und nach dem Auftauen eingefrorener Vermögen, die ja Teil der Vereinbarung sein dürften, mit denen sich aber auch wieder dann militante Verbündete wie die Hamas oder die Hisbollah in der Region finanzieren ließen. Das alles skizziert Stefan nur nochmal, wie kompliziert die Dinge sind und legt auch offen, dass die USA da keineswegs in einer komfortablen Verhandlungsposition sich befinden. Und apropos Hisbollah, gegen ein Schweigen der Waffen im Libanon spricht derzeit sehr, sehr viel. Israel hat angekündigt, seine Angriffe gegen die Terrororganisation Hisbollah auszuweiten. In Klammern, die Hisbollah lehnt ja Gespräche mit Israel ab, auch wenn die libanesische Regierung mit Tel Aviv zuletzt verhandelte. Und Israel begründet diese Ausweitung des Krieges übrigens auch damit, dass die Hisbollah zunehmend von Glasfaserkabeln gesteuerte Kampfdrohnen einzusetzen drohe gegen Ziele in Israel. Das wiederum erinnert uns sehr an die Frontlinien, Stefan, in der Ukraine.
Ja, das tut es. Danke für dein Update zur Lage, Kai. Das ist nicht ganz leicht, das Kriegsgeschehen an mehreren Schauplätzen im Blick zu behalten und zu unterscheiden zwischen nur behaupteten und tatsächlichen Fortschritten bei Friedensbemühungen. Ja, es ist derart viel aus den Fugen geraten in dieser Zeit, dass wir in unserem heutigen Schwerpunkt mal einen Begriff beleuchten, den wir von politischen Akteuren immer wieder zu hören bekommen. Schon seit der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump und dann später seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem nun schon ins fünfte Jahr gehenden Angriffskrieg.
Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen.
We live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must.
Mit dem Überfall auf die Ukraine will Putin nicht nur ein unabhängiges Land von der Weltkarte tilgen. Er zertrümmert die europäische Sicherheitsordnung, wie sie seit der Schlussakte von Helsinki fast ein halbes Jahrhundert Bestand hatte.
We will always defend and uphold the rules-based system that we helped to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests.
Ja, nicht schwer zu raten. Es geht um die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung, zu deren Verteidigung Politikerinnen und Politiker immer häufiger aufrufen. Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und dabei auch mit der Frage, ob eigentlich alle Länder der Welt ein Interesse daran haben, diese internationale Ordnung zu verteidigen. Hallo Julia.
Moin moin Stefan.
Ja, die regelbasierte internationale Ordnung, ein Begriff, den viele Politikerinnen und Politiker, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gern und häufig nutzen. Und dennoch bleibt dieser Begriff merkwürdig vage. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
Ja, was damit gemeint? Ne? Also das nachzufragen, den Gedanken kann ich total gut nachvollziehen. Weil wenn das so viele als Schlagwort nutzen, ne, dann sollte ja eigentlich klar sein, was damit gemeint ist. Zudem ist es auch so, das ist das zentrale Leitbild der deutschen Außenpolitik. Ja? Also wird von der Regierung verstanden als Grundlage für Frieden, Sicherheit und Wohlstand.
Ja, ich höre da zwischen den Zeilen schon ein kleines Aber heraus.
Ja, also tatsächlich ist die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung kein klar definierter Begriff, sondern das ist ein politisches Konzept mit unscharfen Grenzen. Die Basis ist das Völkerrecht, vor allem die Charta der Vereinten Nationen, wo es ja im Kern darum geht, Kriege zu verhindern und Konflikte friedlich zu lösen. Ja? Ein anderer Grundstein für diese regelbasierte internationale Ordnung ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Darum geht es auch im Kern um Menschenwürde, Gleichberechtigung, Gesundheit, Bildung. Ja, um es nur noch mal deutlich zu sagen, worum geht es da eigentlich? Und da steht übrigens auch drin, das fand ich bei der Recherche ganz spannend, jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Also auch um eine, sage ich mal, zweckmäßige internationale Ordnung geht es da tatsächlich drin. Nochmal ein anderes Dokument, was da auch eine Grundlage sein kann, auf das sich viele beziehen. Die Vereinten Nationen haben zum Beispiel 2015 so eine 2030-Agenda aufgelegt mit 17 Nachhaltigkeitszielen.
Das sind also völkerrechtliche Regelwerke, Verträge, die man nachlesen kann, oder konkrete Abkommen und Vereinbarungen.
Genau, also Regelwerke nachlesen, stimmt. Und außerdem geht es in dieser sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung auch um das Prinzip des Multilateralismus. Also das bedeutet Zusammenarbeit zum Beispiel in internationalen Organisationen. Ich zähle mal ein paar auf. Das kann der Internationale Währungsfonds sein, die Weltbank, die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, der Internationale Strafgerichtshof, gleichzeitig auch solche, ja, Organisationen, so wie die Europäische Union, die NATO, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Also Multilateralismus ist so ein Pfeiler dieser regelbasierten internationalen Ordnung. Und dann auch noch, letzter Punkt, internationale Abkommen. Also sowas wie Abkommen zur Abrüstung, Rüstungskontrolle, zum Beispiel das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Das ist auch aufgeschrieben auf Papier. Und darüber hinaus geht es in dieser sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung aber auch um informelle Regeln und Praktiken, das sogenannte Völkergewohnheitsrecht.
Ja, Gewohnheitsrecht, das lässt sich natürlich in zweierlei Hinsicht auslegen. Also entweder, das haben wir doch schon immer so gemacht, oder das haben wir doch noch nie so gemacht. Mhm. Also diese Offenheit bedeutet ja auch, dass diese Ordnung flexibel zu sein scheint, also auch umstritten ist. Verschiedene Nationen können sie also unterschiedlich auslegen.
Auf jeden Fall.
Wir machen jetzt diesen Schwerpunkt ja, weil diese regelbasierte Ordnung zunehmend unter Druck gerät. Staaten halten sich immer weniger an Regeln. Und um nur mal ein paar Beispiele zu nennen: Russlands völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014, die von Wladimir Putin befohlene Vollinvasion in der Ukraine 2022, die völkerrechtswidrige Bombardierung von ziviler Infrastruktur und Krankenhäusern dort durch russische Truppen, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika unter Donald Trump sind ja nicht gerade die Hüter des Völkerrechts.
Ja, kann man so sagen, das stimmt. Deutschlands jahrzehntelanger Partner, die USA, die steuern auch immer mehr in diese Richtung, dass das Völkerrecht keine so richtige Rolle mehr spielt. Ein paar Beispiele: US-Präsident Trump hat zum Beispiel damit gedroht, Iran zurück in die Steinzeit zu bomben, dort Brücken und Kraftwerke zu bombardieren, also zivile Infrastruktur, was nach dem Völkerrecht verboten ist. Er hat das auch in Teilen schon umgesetzt. So. Und über diesen Wandel habe ich auch mal gesprochen mit Marina Rudjak. Sie ist Politikexpertin von der Uni Heidelberg und sie ist gerade an der Yale Law School in den USA, forscht da gerade, ist also in den USA, kriegt das also nochmal hautnah mit. Und sie bringt auch noch ein weiteres Beispiel, wie sich der Umgang und die Bedeutung mit der sogenannten regelbasierten Ordnung in den vergangenen Jahren verändert hat.
Vor dem Irakkrieg, der heute ganz klar als völkerrechtswidrig angesehen wird, haben die USA zumindest versucht, ein UN-Mandat zu bekommen. Und als sie es nicht bekamen, sozusagen sind sie mit einer Koalition der Willigen rein. Aber es gab damals zumindest den Versuch, den Einmarsch in den Irak völkerrechtlich zu legitimieren. Heute mit dem Angriff auf Venezuela oder jetzt mit dem Angriff auf den Iran, dass es von Seiten der amerikanischen Regierung nicht einmal den Versuch gibt, das völkerrechtlich zu legitimieren.
Das ist sozusagen nochmal eine Steigerung zu früher. Allerdings haben sich die USA, auch das gehört zur Wahrheit, in anderen Bereichen auch schon vor Präsident Trump nicht an die regelbasierte Ordnung gehalten. Sie sind etwa kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs und haben auch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen nicht ratifiziert. Was die USA aber nicht davon abhält, China Verstöße dagegen vorzuwerfen übrigens.
Ja, also da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Wie glaubwürdig ist diese sogenannte regelbasierte Ordnung eigentlich? Haben die westlichen Staaten wirklich die Interessen aller Staaten im Blick? Und die Zweifel daran und auch den Widerstand dagegen, den äußern Staaten des globalen Südens inzwischen immer deutlicher. Das kann man zum Beispiel sehen am Abstimmungsverhalten in der UN-Generalversammlung. Wenn wir uns mal anschauen, da gibt es Resolutionen zur Aggression gegen die Ukraine. Eine vom März 2022, die wurde noch mit 141 Stimmen Ja angenommen. Und eine ähnliche Resolution von Februar 2025, da gab es nur noch 93 Ja-Stimmen.
Also der Unmut, vor allem von Ländern des globalen Südens, wächst. Welche Kritikpunkte zur sogenannten regelbasierten Ordnung gibt es denn konkret von dort?
Also ich habe mal so drei Aspekte mitgebracht. Erstens, Wer hat diese Regeln eigentlich beschlossen? Wie sind die zustande gekommen? Und als die erarbeitet wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Gründung der Vereinten Nationen, da waren zum Beispiel nur 51 Staaten beteiligt. Heute haben wir ja 193 Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen. Und damals waren halt viele Nationen zum Beispiel noch Kolonien unter westlicher Herrschaft, ne, hatten kein Mitspracherecht. Und eine der Folgen bis heute sieht man zum Beispiel an der Zusammensetzung, was die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats angeht. Wir haben ja zwei europäische Länder, Frankreich und Großbritannien, kein Land aus Afrika, kein Land aus Lateinamerika. China ist zwar dabei, Indien aber nicht. Also da gibt es ein Problem quasi auf der Ebene der Nationen. Anderes Problem nochmal bei dem Thema, wie sind die Regeln zustande gekommen? Man kann sich die Ebene der Geschlechter zum Beispiel angucken. Ja? Auf der Welt leben 50% Männer und 50% Frauen. Und waren die Frauen beteiligt an der Aushandlung dieser Regeln? Kaum bis nicht. Ja? Deutschland zum Beispiel, Westdeutschland, da wurde die erste Botschafterin erst 1969 ernannt. In der DDR war das 1950.
Also 5 Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen.
Genau. Also da kann man sagen, völlig an der internationalen Lebensrealität vorbei, was die Beteiligung von Frauen angeht. Also Punkt 1, wie kamen die Regeln zustande? Da gibt es Probleme. Punkt 2, wie sind denn eigentlich die internationalen Organisationen aufgebaut? Ja, die gehören ja auch zum Teil der sogenannten regelbasierten Ordnung. Und darüber habe ich gesprochen mit Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Afrika. Und er sagt, in diesen Regeln und auch in diesen Institutionen, da zeige sich schon die Übermacht der USA und von EU-Staaten.
Wir sehen das zum Beispiel auch bei den internationalen Finanzinstitutionen, ja, also dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank insbesondere, wo Staaten aus dem Westen viel Einfluss haben, weil es da die Stimmgewichtung eben ist, auch nach Einlagen. Also besonders reiche Staaten haben da halt auch besonders viel Einfluss. Das andere ist natürlich, dass nicht jeder Staat gleich viel Diplomatinnen und Diplomaten hat, um auch in der UN-Generalversammlung, wo jeder Staat eine Stimme hat, egal ob Tuvalu oder China, ne, die gleichen Einfluss ausüben kann. Ja, oder nicht gleich viel Geld, um in anderen Ländern zu investieren und damit Anreize zu setzen oder andere Länder unter Druck zu setzen.
Also, auch in den Organisationen gibt es ungleich verteilte Macht. Ich konnte das in Washington ganz gut beobachten, wenn etwa bei der Weltbank die Interessen des globalen Nordens bei Kreditvergaben und der Definition von Entwicklungspolitik stärker berücksichtigt werden als die der Kreditnehmerländer des sogenannten globalen Südens.
Und das konntest du beobachten, weil du warst lange Jahre Auslandskorrespondent in den USA, richtig?
Genau, und die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sitzen da und da habe ich das mitgekriegt, dass das doch eine Schlagseite hat.
Okay. Gut, ich habe 3 Punkte versprochen. 3. Punkt ist, wo könnte es hakeln? Ne? Warum gibt es so Kritik an dieser regelbasierten internationalen Ordnung? Das ist dann der Punkt, wie diese Regeln eigentlich angewandt werden. Ja? Und da gibt es auch Probleme, und zwar doppelte Standards. Diese Regeln werden nämlich selektiv angewendet. Also Menschenrechte werden nicht universal, sondern strategisch eingesetzt. Ja? 2 Beispiele mal zu den USA. Internationaler Strafgerichtshof ist schon kurz angesprochen worden. Die USA erkennen die Gerichtsbarkeit über ihre eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht an. Und diese Problematik ist halt jetzt in den letzten Wochen und Monaten noch krasser geworden, weil jetzt Präsident Donald Trump sogar Sanktionen verhängt hat gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs, einschließlich des Cheflanklägers. So, also das wäre mal ein Thema. 2. Punkt, Militäreinsatz der USA in Venezuela. Das ist das Land mit den weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven. Und Trump hat auch angekündigt, dass US-Ölgesellschaften jetzt die Produktion in Venezuela übernehmen sollen. Also das passt auch nicht zusammen mit einer wertebasierten Außenpolitik. Und schauen wir auch nochmal auf Deutschland. Ja, ich möchte uns da auch gar nicht ausnehmen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Ziele der UN-Charta, ne, UN-Charta als eine Basis der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung, dass Ziele dieser UN-Charta sind unter anderem Menschenwürde, Gleichberechtigung, Gesundheit, Bildung. Und Deutschland ist die 3. größte Volkswirtschaft der Welt, ne, das 3. reichste Land der Welt. Wenn jetzt der Bundesregierung wirklich diese Ziele am Herzen liegen würden, dann liegt es ja nahe, dass Deutschland ärmere Länder unterstützen würde. Ja. Es gibt übrigens auch eine Zielvorgabe, also einen gemeinsamen Beschluss der Vereinten Nationen, 0,7% des Bruttonationalprodukts für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. In Deutschland war das so, 2025 lag die Quote bei 0,4%, also fast die Hälfte nur. Und es wird nur schlimmer. Laut dem Verband entwicklungspolitischer Organisationen fließt nur gut die Hälfte dieses Geldes überhaupt in Länder des globalen Südens. Und 40% werden ausgegeben für die Versorgung zum Beispiel Studierender aus dem globalen Süden oder von Geflüchteten hier in Deutschland. Nächster Punkt, dieser Etat soll 2027 noch weiter schrumpfen, auf 9,5 Milliarden Euro. Und dieser Betrag ist im Vergleich zu 2022 um ein Drittel kleiner geworden. Ja, also das ist ein Aspekt, wie hält sich Deutschland an diese sogenannte regelbasierte internationale Ordnung? Zweites Beispiel zu Deutschland, der Umgang mit Israel. Es liegt zum Beispiel ein Haftbefehl vor des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Und Südafrika hat Klage eingereicht beim Internationalen Gerichtshof und wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor. Und wenn wir noch mal uns erinnern an den letzten Bundestagswahlkampf, da hat der damalige CDU-Kandidat Friedrich Merz Netanyahu eine Einladung nach Deutschland in Aussicht gestellt und auch, Zitat, Mittel und Wege zugesagt, dass er Deutschland besuchen kann und auch wieder verlassen kann, ohne dass er in Deutschland festgenommen wird. Also Südafrika hat sich an diese regelbasierte Ordnung gehalten und so hat Merz reagiert. Ja? Und dieses Verhalten kritisiert zum Beispiel der Experte Kurz.
Und das allein ist ein regelbasiertes Verfahren. Und ich glaube, diesen Unterschied zu machen, das ist ganz wichtig. Wenn es halt dann Rufe gibt, den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu einzuladen, egal ob es dafür einen Strafbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gibt oder nicht, dann setzt man sich halt über diese Regeln hinweg. Also man muss sich halt an diese Regeln auch halten wollen, wenn sie unbequem sind. Ja, wenn sie auch die Freunde und Partner berühren. Wenn man auch vielleicht mit Entscheidungen ihrer Institutionen und Organe nicht übereinstimmt. Das ist ja gerade das Ding, dass es halt um Institutionen geht, die halt nicht nur irgendwie dem Gutdünken von Staaten ausgeliefert sind. Und ich glaube, das müssen wir noch mehr berücksichtigen.
Das heißt, wenn wir jetzt über das Schlagwort internationale regelbasierte Ordnung sprechen und darüber, wie sie verteidigt werden soll, dann würde Kurz kritisieren, liebe Politikerinnen und Politiker, das ist ja alles schön und gut, das so verallgemeinern zu sagen, aber wie löst ihr das eigentlich selber ein?
Genau. Und in diese Richtung argumentiert auch der Analyst von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und vor allem ist man, glaube ich, da immer gefordert, wo man selber diese Normen nicht nur bei anderen irgendwie anmerkt, sondern halt bei seinem eigenen Verhalten beachtet. Und ich glaube, daran fehlt es dann halt häufig. Es gibt da, glaube ich, schon so eine Tendenz, gerade beim Thema Migration, internationale Menschenrechte, europäische garantierte Menschenrechte auch, zu unterminieren, sogar mit Mechanismen, die dann noch nicht mal viel für das erklärte Ziel der Migrationsreduktion bringen. Nur um den Anschein zu erwecken, man würde da irgendwie jetzt vorankommen wollen. Und das ist, glaube ich, schon sehr problematisch.
Und was in den letzten Jahren auch immer mehr dazugekommen ist, ja, was sich auch verändert hat, das ist die Digitalisierung. Ja, also es gibt immer mehr Videos und Bilder, ne, Leute nehmen es mit dem Handy auf. Diese gehen immer schneller um die Welt und werden jetzt auch von immer mehr Menschen gesehen. Ja? Also immer mehr Menschen sehen auf dem Smartphone, wie groß sind eigentlich die Unterschiede in der Lebenswirklichkeit und im Wohlstand.
Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man das perfekte Regelsystem haben will und das auch noch perfekt umgesetzt, dann braucht man gar nicht erst anzufangen, weil die Welt nun mal nicht perfekt ist. Macht ist im internationalen System nicht gleich verteilt, haben wir ja gerade gehört. Das war 1945 auch nicht so und das ist heute auch nicht so. Aber diese Regeln der regelbasierten internationalen Ordnung können bei aller Unvollkommenheit doch zumindest dabei helfen, dieses Machtungleichgewicht wenigstens etwas auszugleichen, oder?
Naja, also ich höre dich jetzt so ein bisschen, dass du sowas sagst wie better done than perfect, ja, also besser umgesetzt irgendwie angefangen als perfekt. Und da stimme ich auf eine Art auch zu, ne? Man muss irgendwo anfangen. Auf der anderen Seite ist es so, Kurt Schumacher hat mal gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und für mich gehört da halt auch dazu, solche Begriffe wie zum Beispiel regelbasierte internationale Ordnung mal zu überprüfen. Ne? Also nicht einfach so hinzunehmen, wenn wir das immer wieder hören von Politikerinnen und Politikern, sondern mal genauer hinzugucken. Ja? Wer war bei der Entstehung beteiligt? Wie sehr halten sich die Leute da dran? Vor allem die Staaten mit mehr Macht. Und dann natürlich ein Punkt ist auch, wie erfolgreich ist dieses System eigentlich? Ja? Also wenn der Minimalanspruch sozusagen ist, zumindest mal weniger Kriege zu haben, dann muss man sagen, das sieht nicht so gut aus. Es gibt ein Uppsala Conflict Data Program und die Analystinnen und Analysten haben Zahlen für 2024. Zum einen die Zahl der staatlich geführten bewaffneten Konflikte, die ist von 59 auf 61 gestiegen. Das ist das zweite Jahr in Folge mit einer historisch hohen Zahl. Und dann gibt es auch die Zahl der Kriege, das ist nochmal was anderes. Die ist von 9 auf 11 gestiegen, auch der höchste Stand seit 2016. Ja, und was das für dieses internationale System und diese Ordnung bedeutet, das analysiert Marina Rudjak, die Politikexpertin von der Uni Heidelberg, so.
Es hat nie funktioniert für alle weltweit. Vor allem die westlichen Staaten streben an, sie zum Funktionieren zu bringen. Aber wenn wir ehrlich sind, hat auch der globale Kapitalismus verhindert, dass Entwicklungsländer zu mehr Wohlstand kommen. Und wir waren mit der internationalen Ordnung zufrieden, solange wir von ihr profitiert haben. Und jetzt, na, als sich sozusagen die globalen Wirtschaftsverhältnisse ändern, wenn Länder wirtschaftlich aufsteigen, hat sich der Diskurs gedreht. Und die Staaten, die früher über fairen Handel gesprochen haben, während der Westen über freien Handel gesprochen hat, sind auf einmal diejenigen, über die den freien Handel sprechen. Und der Westen, also USA und Europa, spricht über fairen Handel und macht Protektionismus und schützt seine Märkte beziehungsweise subventioniert auch schon lange seine Produkte, die dazu führen, dass Produkte aus dem globalen Süden weniger konkurrenzfähig sind.
Ja, also viel Kritik. Es heißt natürlich nicht, dass alle Regeln schlecht sind. Und natürlich gibt es diese Doppelstandards nicht nur in Europa oder in den USA, sondern auch im globalen Süden. Aber wir dürfen uns, glaube ich, schon mal ehrlich machen, A, wie sind die Regeln zustande gekommen? Wo sind die Probleme? Und B, wie könnte ein besseres System aussehen, das die Interessen aller Menschen zumindest mal mehr im Blick hat als bisher?
Jetzt ist es ja so, dass ein wichtiger internationaler Player eine ganz ähnliche Argumentationslinie verfolgt, und das ist China. Die Volksrepublik nutzt diesen Unmut des globalen Südens und versucht, ein alternatives internationales Ordnungsmodell zu etablieren. Wie würde das denn aussehen?
Ja, also es ist richtig. Die chinesische Regierung sieht es so, dass die regelbasierte internationale Ordnung, die sogenannte, eigentlich vom Westen geprägt sei, vom Westen durchgesetzt wird zur Verteidigung seiner Interessen und dass es in dieser Ordnung nicht genug Repräsentation für den Rest der Welt gibt. Und diese Analyse, die wird vom globalen Süden durchaus geteilt. Ne? Und ich habe darüber auch nochmal gesprochen mit Marina Rudjak, die hat nämlich den Forschungsschwerpunkt China. Und die sagt:
China sagt, die einzige internationale Ordnung, die gelten soll, ist die UN-Charta. Und auch darin sollen aus der Perspektive der chinesischen Regierung Werte und Begriffe, die wir im europäischen Diskurs als universell verstehen, individuell ausgelegt werden können. Also jedes Land, jede Kultur, jede Zivilisation soll für sich selber auslegen können, was Menschenrechte, was Entwicklung bedeutet. Und China sagt, dass das Recht auf Subsistenz das höchste Menschenrecht ist. Das heißt zunächst einmal Ernährung, Armutsbekämpfung, Sicherheit. Und dann erst Rechte wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, freie Medien. China bringt Entwicklung und Sicherheit miteinander in Verbindung, was wiederum auch ein UN-Konzept ist. Aber im Diskurs der chinesischen Regierung legitimiert diese Verbindung auch Unterdrückung von Dissent, wenn das aus der Perspektive der Regierung die Stabilität der Gesellschaft gefährdet. Ob allerdings die chinesische Lösung, also jeder soll für sich selber entscheiden können, wie er Menschenrechte versteht, anschlussfähig ist, ist eine andere Frage. Denn was passiert, wenn das Recht auf territoriale Unversehrtheit kollidiert mit einem anderen Recht, für das China auch immer wieder eintritt, nämlich die unteilbare Sicherheit? Und darauf liefert China keine Lösung. Weder in Kontext dieses Krieges noch im globalen Kontext. Es ist sehr einfach zu sagen, wir sind gegen Sanktionen und gegen jede Art von Intervention. Aber was passiert denn, wenn große Staaten weniger starke Staaten angreifen? Was passiert denn, wenn ein Mitglied des Sicherheitsrates ein anderes Land angreift? Und da sind wir sozusagen leider in der Situation, dass China sich zurücklehnen kann und sagen so, naja, aber warum beschweren sich denn die USA über Russland, wenn sie doch selber in Staaten einmarschieren, wenn sie der Meinung sind, sie möchten das Regime ändern?
Tja, die sogenannten Doppelstandards. Was die China-Expertin hier beschreibt, das ist natürlich ein Spannungsfeld. Julia, einerseits ist die Beschreibung zutreffend nach allem, was wir gehört haben, dass die bisherige internationale regelbasierte Ordnung vor allem von westlichen Staaten geschaffen wurde und die sich oft an ihre eigenen Regeln nicht halten, wenn es ihnen nicht passt. Andererseits passt der chinesische Vorschlag nicht mit unserem Grundgesetz und auch unserem Verständnis vom Völkerrecht zusammen, wenn damit Unterdrückung und Folter von Gruppen gerechtfertigt werden, die der Regierung nicht passen. Wie könnte also ein Weg aussehen, um dieses System fair zu verbessern?
Also ich habe es ja schon angedeutet und ich bin wirklich der Meinung, wichtig ist es, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen und Mängel auch zu benennen. Und in diese Richtung höre ich auch immer mehr Stimmen, zum Beispiel auch Bundeskanzler Friedrich Merz bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz im Februar.
Über dieser Konferenz steht ein düsteres Motto: Under Destruction. Dieses Motto meint wohl, die internationale Ordnung, die auf Rechten und auf Regeln ruhte, ist im Begriff, zerstört zu werden. Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr.
Also hast du gehört, ne, da kommt zumindest in so einem Nebensatz das Wort unvollkommen vor. Kanadas Premier Mark Carney, der ging noch weiter beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar. Und er hat auch eine Inspiration, wie es weitergehen kann. Und zwar verweist er auf den tschechischen Dissidenten Václav Havel. Er war auch der spätere Präsident des Landes. Und er hat 1978 einen Aufsatz geschrieben, Die Macht der Machtlosen. Und da geht er der Frage nach, wie konnte sich eigentlich das kommunistische System so lange aufrechterhalten? Und da hat er das Beispiel von einem Gemüsehändler. Der hängt jeden Morgen ein Schild in sein Schaufenster. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Und er glaubt selber nicht dran. Niemand glaubt dran, aber er hängt trotzdem das Schild auf, weil er Angst hat, Ärger zu bekommen, wenn er es nicht macht. Und jeder Ladenbesitzer, jede Ladenbesitzerin in der Straße tut dasselbe. Und so hält sich das System. Nicht allein durch Gewalt, sondern auch so durch die Teilnahme von gewöhnlichen Menschen an solchen, ja, Ritualen, von denen sie eigentlich alle insgeheim wissen, dass sie falsch sind. Und Havel nannte das Leben in einer Lüge, hat Carney berichtet.
Die Macht des Systems beruht nicht auf seiner Wahrheit, sondern auf der Bereitschaft aller, so zu handeln, als wäre es wahr. Und seine Zerbrechlichkeit hat denselben Ursprung. Sobald auch nur eine Person aufhört, so zu handeln, wenn der Gemüsehändler sein Schild abnimmt, beginnt die Illusion zu bröckeln. Freunde, es ist an der Zeit, dass Unternehmen und Länder ihre Schilder abnehmen. Jahrzehntelang prosperierten Länder wie Kanada unter dem, was wir als regelbasierte internationale Ordnung bezeichneten. Wir traten ihren Institutionen bei, wir lobten ihre Prinzipien, wir profitierten von ihrer Vorhersehbarkeit. Und deshalb konnten wir unter ihrem Schutz eine werteorientierte Außenpolitik betreiben.
We knew the story of the international rules-based order was partially false.
Wir wussten, dass die Geschichte der regelbasierten internationalen Ordnung teilweise falsch war, dass sich die Stärksten ausnehmen würden, wenn es ihnen passte, dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt wurden. Und wir wussten, dass das angewandte Völkerrecht je nach Identität des Angeklagten oder des Opfers unterschiedlich streng war. Diese Fiktion war nützlich und insbesondere die amerikanische Hegemonie trug dazu bei, öffentliche Güter, offene Seewege, ein stabiles Finanzsystem, kollektive Sicherheit und Unterstützung für Rahmenwerke zur Streitbeilegung bereitzustellen. Also hängten wir das Schild ins Fenster, nahmen an den Ritualen teil und vermieden es weitgehend, die Kluft zwischen Rhetorik und Realität anzusprechen. Dieser Deal funktioniert nicht mehr. Um es klar zu sagen, wir befinden uns mitten in einem Bruch. nicht in einer Übergangsphase.
Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Danke für deine Geduld, Stefan. Das war jetzt mal ein bisschen längerer O-Ton, aber mich hat das total fasziniert, dass wirklich ein Staatschef so deutlich wird. Wie geht's dir denn, wenn du das hörst?
Schonungslose, aber klare Analyse. Ist erfrischend, finde ich.
Ja, und das auf dem Wirtschaftsforum. Ne? Schon krass. Ja, und zum Abschluss habe ich nochmal die China-Expertin Rudjak, die auf eine Gefahr aufmerksam macht, wenn wir jetzt weiter die Nulllösung fahren.
Also wenn wir nichts verändern wollen, sondern den Status quo beibehalten wollen.
Genau, also weil ich finde, in der Debatte geht es immer nur, wenn wir uns für A entscheiden, was zu verändern, dann haben wir die Risiken, ne? Und diese Nulllösung, wenn wir alles so beibehalten, ist ja auch eine Entscheidung, die hat auch Folgen. Ne? Und die Gefahr der Nulllösung und Ihre Einschätzung, was an der Stelle, an der wir jetzt auch geopolitisch sind, wie jetzt hier ein Weg nach vorne aussehen kann, das hat mir die Expertin so gesagt.
Nun sind wir noch in der Situation, dass der globale Süden oder der Rest der Welt trotz allem die internationale Ordnung mitträgt, weil er sagt, es ist besser, dass sie da ist, als wenn sie nicht da ist. Und gleichzeitig mehr Repräsentation in der multilateralen Ordnung einfordert. Die Frage ist, was passiert, wenn der Rest der Welt die Hoffnung aufgibt, dass die Ordnung reformiert werden kann, so dass sie mehr Repräsentation bekommen? Denn dann landen wir wirklich in der Anarchie. Ich glaube, in dem Moment, in dem wir jetzt sind, werden wir erst einmal wieder an den Punkt kommen, befürchte ich, anzuerkennen, dass Regime-Change von außen nicht funktioniert und Regionen destabilisiert. Das ist aktuell meine Angst. Wenn wir daraus mit der Erkenntnis rauskommen, immer verhandeln, bis es nicht mehr geht, wäre das mein Wunsch. Ich finde, wir müssen zurück zu dem Punkt, den wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, dass Krieg keine Option ist. Und an dieser Stelle sehe ich tatsächlich eine Rolle für die EU als ein Kontinent, der eben diese historische Erfahrung hat von absolut zerstörerischen Kriegen, Fluchtbewegungen und dann sich zusammenzufinden mit einem doch ziemlich langen Zwischenfrieden auf dem Kontinent, sich wirklich als ein Gegenpol zu etablieren und zu sagen, wie, ich glaube, es war Kaya Kallas, die das gesagt hat, wir sind jetzt die internationale Ordnung. Und dass die EU diese Rolle einnimmt, das wünsche ich mir.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ein Weckruf in einer an Weckrufen ja nicht gerade armen Zeit und der Wunsch, dass diese regelbasierte Ordnung ja mehr wird als nur eine leere Formel, die alle beschwören, dass es neu durchdacht, vielleicht auch neu organisiert und fairer organisiert und dann auch erfolgreich verteidigt wird. Vielen Dank, Julia, für deine fundierte Recherche.
Sehr gerne.
Und weiterführende Links zum Thema packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Danke euch beiden, Julia und Stefan. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Willkommen bei Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem ich, Caro Matzko,
und ich, Frank Seibert,
abwechselnd junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee.
Wir sprechen über ihre spannende Forschung. Zum Beispiel, wie das Gehirn unser Essverhalten steuert.
Bis hin zur Frage, wie viel Sternenstaub in uns steckt.
Und bei jedem Thema tauchen wir tief ein. Zu jedem Schwerpunkt gibt's mehrere Folgen.
Wir sprechen in unserer ersten Staffel über die ganz großen Themen. Über gute Ernährung, das Weltall und natürlich über künstliche Intelligenz. Es geht aber auch um Persönliches. Wir geben euch spannende Einblicke vom Berufsalltag als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie war ihr Weg in die Forschung? Was begeistert sie daran? Und was sind die größten Herausforderungen?
Science Tea Time. Spannende und inspirierende Gespräche über das ruhmreiche Leben oder das knallharte Überleben in der Forschung.
Ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Also schnappt euch eure Lieblingstasse und macht es euch gemütlich. Science Tea Time. Wissenschaft auf eine Tasse Tee.
Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.